möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, ich möchte dich loben und preisen aus tiefstem Herzen für den heutigen Abend. Für ein jedes, das gekommen ist, Herr. Und ich bitte dich inständig, Herr, öffne uns dein kostbares Wort durch den Heiligen Geist. Und die Salbung wird uns alles lehren und dein Wort ist wahr. Und Herr, brüte jetzt mit deinem Geist über diese Versammlung. Und Herr, ich danke dir für ein jedes, das du hergelockt hast. Und jetzt bitte ich dich ganz inständig, hilf mir. Ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber auch keines zu wenig. Herr, hilf. Herr, lass wohlgelingen. Und Herr, alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein. Ich preise dich und bete dich an. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist mit deinem Geist. Ich preise dich. Herr, hilf. Amen. Meine Freunde, wir haben ja ein ganz wunderbares Thema. Ich möchte es einmal lesen. Das tausendjährige Reich, wann? Meine Freunde, ich hoffe bald. Wann, das heißt nach der großen Trübsal. Und dann nachher, wo? Hier auf Erden ist das tausendjährige Reich. Und dann, wer ist hier, Freunde? Die Nationen und Israel und der große König. Und dieser König heißt Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wie, Freunde, er wird regieren in Gerechtigkeit. Und stellt euch mal vor, meine lieben Freunde, plötzlich ist so ein Schlaumeier auf mich zugekommen und hat mir die Frage gestellt, Herr Reichenbach, sagen Sie mir doch einmal, warum 1000 Jahre? Sind das vielleicht nicht 900 gewesen oder 1100, von denen da die Rede ist? Warum denn 1000 Jahre? Und meine Lieben, dann habe ich diesem Mann gesagt, weißt du, in der Offenbarung Kapitel 20, da steht in den ersten 7 Versen, sechsmal, 1000 Jahre. Und deshalb sind es nicht 1100 und auch nicht 999, sondern es sind 1000. Und Freunde, von diesem Wort 1000 kommt auch der theologische Begriff Millennium her. Und das kommt aus dem Lateinischen. Mille, das heißt 1000, und annus, das ist Jahre. Und meine lieben Freunde, es ist schon ganz, ganz wunderbar, dass wir einem Königreich entgegengehen. Es gibt ein griechisches Wort, das kommt 36 Mal vor im Neuen Testament, das heißt Äon. Und Äon, Freunde, kann ich mit Zeitalter übersetzen. Und wir leben jetzt im argen Zeitalter. Meine lieben Freunde, ich habe jetzt gerade in der Einleitung von meinem Bruder gehört, dass da jetzt diese große Koalition wieder in Frage gestellt wird. Wisst ihr, was los ist, meine Lieben? Die Welt wird immer unregierbarer, unvorstellbar. Und die Welt macht sich eigentlich bereit wieder für einen starken Mann, Und er wird kommen, Freunde, das ist der Antichrist. Ein ganz charismatischer Mensch. Meine Freunde, der die Massen hinreißt. Ich glaube, wir können uns das noch vorstellen, wenn ich an den Führerkult denke, an diese Massenhysterie. Und meine Lieben, der wird dann siegen. Aber nur für eine gewisse Zeit. Die Heilige Schrift sagt eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit oder 42 Monate. Das sind 3,5 Jahre oder 1260 Abende und Morgende. Und dann kommt der Moment, meine lieben Freunde, wo Jesus Christus wiederkommt und alle Heiligen mit ihm und die Macht ergreift. Und das ist jetzt der kommende Äon, das sogenannte messianische Reich. Und ich möchte jetzt hier einmal etwas aufschlagen im Neuen Testament. Zuerst einmal die ersten drei Verse will ich doch lesen in dieser Offenbarung Kapitel 20. Da steht Folgendes. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welcher ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Nationen, bis das vollendet würden 1000 Jahre. Und danach muss er loswerden eine kleine Zeit. Wir haben es also hier, meine Freunde, auch wieder mit dem Feind zu tun. Und dieser Feind, dieser Satan, dieser Teufel, wir wissen, dass es den gibt, Freunde, der wird jetzt in den Abgrund getan haben. Dort ist er, für 1000 Jahre. Und oben ist versiegelt, dass er nicht aus dem Abgrund raufkommen kann, und die Nationen da jetzt wieder verführen. Wir erleben in Kürze die Machtergreifung unseres Herrn Jesus. Und ich möchte jetzt heute Abend von einer wunderbaren Frau lesen. Meine Freunde, sie erschrak. Plötzlich war der Mann Gabriel da, der gewaltige Engel, und grüßte sie, du Holdselige. Und ich möchte das einmal lesen, Freunde, im Lukas Kapitel 1 von Vers 30 an. Ich werde heute Abend lehrmäßig in eurer Mitte dienen. Das heißt, wir werden viel in der Bibel aufschlagen. Und wer das kann, der kann sich das merken. Ich glaube auch, es wird aufgenommen, meine lieben Freunde. Aber wir können uns auch Notizen machen. Es geht mir um Gottes Wort. Es geht mir um die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und dann haben wir noch den Sohn Gottes, der sich uns vorgestellt hat und gesagt hat, Ego, Eimi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Freunde, also die Wahrheit ist nicht irgendwo eine Kirche, sondern die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Also Lukas Evangelium Kapitel 1 und ich lese hier von Vers 30 an. Da steht Folgendes. Er hatte sie ja gegrüßt und gesagt, du Holdselige, du Gesegnete unter den Frauen. Und jetzt Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl, den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Und seines Königreichs wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum, das ist der Grund, Freunde, deshalb wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Darum, Freunde. Und wenn mir da jemand sagt, ja, ich bin doch Theologe vom 21. Jahrhundert, das ist doch unmöglich, das können wir doch unseren Kindern nicht sagen, dass diese Maria schwanger wurde von dem Heiligen Geist. Nein, 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 das ist ein Sohn gewesen von Josef und so weiter. Meine lieben Freunde, dann ist er nicht Gottes Sohn. Dann kann er die Welt nicht erretten. Wir glauben und wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist. Er ist Gottes Sohn aus einem Grund. Weil er gezeugt worden ist durch den Heiligen Geist. Sonst wäre er nicht Gottes Sohn. Dann könnte er die Welt nicht erretten und erlösen. Dann hätte er keine Präexistenz und wäre nicht beim Vater gewesen vor Grundlegung der Welt. Freunde, dann wären wir die elendesten Menschen unter dieser Sonne. Ohne Hoffnung, ohne nichts. Das fängt schon an mit dem Zweifel an dieser Jungfrauengeburt. Und als mir der Doktor der Theologie in Jerusalem sagte, Dr. Simon, Herr Pastor, Sie wissen doch dieses Wort im Jesaja von der Jungfrau Maria, das kann man doch auch übersetzen, die junge Frau. Sag ich, ja natürlich, natürlich, Herr Doktor. Das kann man so übersetzen, das ist ganz klar. Nur, dann wäre das kein Zeichen. Eine junge Frau, die wird schwanger. Aber das Zeichen ist, dass Jesus Gottes lebendiger Sohn ist, meine lieben Freunde. Inkarnierte Mensch geworden ist, um dich und mich zu erretten. Er starb für mich am Kreuz von Golgatha. Ihm sei alle Ehre. Freunde, auf was will ich hier zu reden kommen? Er wird sich setzen auf den Stuhl, auf den Thron Davids. Wir gehen jetzt einem Königreich entgegen. Mit einem König. Und dieser König ist Jesus. Und wenn ich daran denke, als es ums Schwören ging, dann hat er den Menschen gesagt, als er inkarnierte, als er im Fleisch war, als er Mensch war, wahrer Mensch, ihr sollt nicht schwören. Und dann hat er alles Mögliche aufgezählt, aber dann sagt er, auch nicht bei Jerusalem. Denn Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Meine Freunde, die geliebte Stadt. Und er hat gewusst, wer der König ist. Nämlich eben er selber. Meine Freunde, das Millennium, das tausendjährige Reich, ich wiederhole, das nächste Zeitalter wird sehr, sehr erwartet von den Israeliten. Um sie herum tobt ein schrecklicher Krieg. Es ist ein Orkan. Und meine lieben Freunde, ich habe mit vielen gesprochen, mit vielen Palästinensern auch, die sagen, na, hier in Israel sind Palästinenser, sie haben zwar zum Teil einen israelischen Pass, sind Araber, und die sagen, ja, es geht uns eigentlich hier gut, wir können wählen, wir haben zwei Parteien, wir sind in den höchsten Ämtern, wir werden nicht umgebracht. 50 Kilometer weiter, meine lieben Freunde, ich war auf den Golanhöhen und ich hörte das Schießen in Syrien. Da werden wir geschlachtet. Meine Lieben, es ist ganz unheimlich, glaubt es mir. Die Sunniten wollen die Schiiten ausrotten. Unter den Moslems sind 90% Sunniten und 10% Schiiten, das ist der Iran. Und Freunde, das sind keine Araber, das sind Perser. Die sind sehr clever und starke Menschen. Und es tut sich was da unten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber jeder Orkan hat ein Auge. Ganz in der Mitte. Und dieses Auge, das ist ruhig. Drumherum tobt es. Und dieses Auge im Nahen Osten heißt Israel. Glaubt es mir. Ich war vor ganz kurzer Zeit in Paris. Wenn ich in ein Geschäft wollte, Freunde, ich war ja dort Pastor, das war meine erste vollamtliche Pastorenstelle dort, Jugendpastor. Da musste ich den Mantel öffnen. Die haben mich abgetastet, ob ich nicht eine Bombe da um mich herum habe. In London, das ist noch viel gefährlicher als Paris. Meine lieben Freunde, das ist unwahrscheinlich. Es ist wirklich gefährlich. Jerusalem, viel weniger. Ich gehe jetzt 50 Jahre dorthin, jedes Jahr zwei, dreimal und ich lebe noch. Und wir waren noch nie in einer schwierigen Situation oder irgendwie in einem Terroranschlag, noch gar nie. Und wir sind immer 14 Tage, drei Wochen dort unten, Freunde. Das ist das Auge des Orkans. Aber der Orkan wütet. Und jetzt sagen sie, jetzt muss der Messias kommen. Der Gesalbte, die erwarten den. Sie sagen, Maschiach, der Gesalbte. Und Freunde, dann diskutiere ich mit ihnen und sage, wir erwarten auch den Messias. Wir erwarten ihn. Und Freunde, dann ist eine Übereinkunft und er muss jetzt kommen, sagen sie. Er muss jetzt kommen. Und dann einmal habe ich gesagt, er war schon da. Das war wie eine Bombe. Die sind aufgesprungen, die Rabbiner. Der alte Große, ich glaube, ich habe es euch schon einmal erzählt, der blieb sitzen. Und dann hat er mir gesagt, wann denn? Wann war er schon da? Und ich habe gesagt, ja, das kann ich euch ganz genau sagen, vor 2000 Jahren, damit ihr Jesaja Kapitel 53 versteht. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir heil und so weiter. Und dann ist dieser alte Mann mit seinem weißen Bart, ein fantastischer Mann, aufgestanden, hat aus seiner riesigen Bibliothek dieses Buch herausgenommen, hat den ganzen Jesaja 53 gelesen und gesagt, jawohl, das ist der Zustand des Messias. Und es war erledigt, meine lieben Freunde. Es tut sich was, wisst ihr, es gibt Menschen, auch unter den Rabbinern, die ahnen es, die wissen es, das ist eigentlich der Messias, der Knecht, der gekommen ist, um zu leiden, um die Menschheit zu erretten. Aber sie sagen es nicht, sie dürfen es nicht sagen. Und dann haben sie das Gefühl, sie würden ihr Judentum verraten, denn sie wurden ja verfolgt, die ganze Zeit, die ganzen Jahrhunderte hindurch von den Kirchen umgebracht, vergast, gefoltert, Und jetzt sind sie in einem Land und leben in Sicherheit, denn sie haben die stärkste Armee in der ganzen Welt, dort unten, der ganzen Peripherie, Freunde, von all diesen muslimischen Staaten. Und Gott segnet sie über Bitten und Verstehen. Und es gibt immer mehr jetzt judenchristliche Gemeinden, die kommen wie Pilze aus dem Boden. Das ist interessant. Freunde, wir möchten Israel unterstützen. Und ich durfte jetzt in den letzten Monaten, in dem Jahr, über 30.000 Schweizer Franken mitnehmen. Ich bringe es in Schweizer Franken oder auch in Euro. Schweizer Franken, wir hatten noch nie eine Inflation so, noch nie eine Währungsgeschichte. Und ich habe dann immer Geld, eben in diesen Devisen. Da sind sehr viele Kinder, die aufgenommen werden von Juden aus Russland und aus der Ukraine, Freunde. Und sehr viele kommen jetzt aus Frankreich, hochintelligente Menschen, nicht gläubig, aber Juden. Und jetzt ist da ein großer Auszug, ein großer Exodus. Und jetzt, das sind qualifizierte Leute, da arbeitet die Mutter und der Vater, jetzt geben sie die Kinder ab in schöne, wunderbare Kindergärten. Und jetzt diese Juden, Freunde, die versuchen, diesen Kindern den Glauben zu geben und über die Kinder die jüdischen Leute, die eigentlich da kaum in die Synagoge gingen in Frankreich, vielleicht ein, zweimal im Jahr, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, die jetzt in die Synagoge zu bringen. Und es gelingt ihnen über die Kinder, Freunde. Ich durfte diese Werke unterstützen. Sehr viele Freunde, die haben keine Eltern. Ich denke da an den kleinen Jungen. Wir kamen an und dann hat er die Sonja angeschaut und mich und noch unseren Freund, der dabei war, und jetzt kam das Kind auf uns zu und hat seine Arme um uns geschlungen und so weiter. Und dann habe ich da die Lehrerin angeschaut und dann hat sie gesagt, wissen Sie, der Junge, der bekommt nie Besuch. Die Eltern haben ihn als Säugling gebracht und sich nie mehr gezeigt. Die anderen Kinder, da kommen doch ab und zu Eltern und dann einmal können sie nach Hause, übers Wochenende. Er bekommt nie Besuch. Und jetzt, meine lieben Freunde, waren wir sein Besuch. Beim großen Schnuller im Mund, dieser kleine Junge, der wich nicht mehr von uns weg. Die haben uns alles gezeigt, die ganzen wunderbaren Häuser und alles, wo jetzt die jungen Menschen unterkommen und dann werden die klassenmäßig unterrichtet. Meine Lieben, und dieser kleine Junge, der blieb bei uns bis zuletzt. Und es war wirklich ganz wunderbar, dieses Kind. Meine lieben Freunde, wir wollen dienen. Wir unterstützen auch judenchristliche Gemeinden. Aber es geht uns vor allem um Israelis. Tröstet, tröstet mein Volk. Und Freunde, wenn wir als gläubige Christen nicht die Freunde dieser Juden, dieses Volkes sind, wer denn sonst? Und die ganzen Presse, das ist eine solche Katastrophe, was die davon sich geben. Meine Freunde, ich habe ein Buch geschrieben, Israel, das große Wunder. Ich habe es draußen auf dem Tisch, ich habe jetzt keines in der Hand, ich habe eines verschenkt. Meine lieben Freunde, ich habe eine Auflage von 40.000 gemacht. Und jetzt sind die 40.000 schon bald weg, in ein paar Wochen. Denn es ist erlebt, es ist bibeltreu, Meine lieben Freunde, es ist die Wahrheit, es ist Erlebtes, das ist mein Jahrhundert, das 20. Jahrhundert. 1948 war ich 12 Jahre alt und sehr interessiert an der Politik und was sich da tut im Nahen Osten. Meine lieben Freunde, ich habe das erlebt, was da passiert ist. Es ist das große Wunder und ich sage euch eines, es ist das Zeichen an der Wand, die Uhr, Freunde, Kairos, die Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, da ist Israel entstanden. Am 14. Mai 1948. Und meine Lieben, dann hat dieser Ben-Gurion kaum, dass die englische Fahne zusammengerollt war. Es war noch gar nichts, proklamiert. Schon kamen die Bomber der Ägypter, Freunde. Und da hat dieser Mann gesagt, heute, jetzt muss Israel entstehen. Heute. Und Freunde, da haben mir Theologieprofessoren klar machen wollen, die gäbe es nur ein paar Wochen, ne? Das sei nur eine Sache von den Amerikanern und von der UNO, die würden gleich wieder verschwinden. Meine Freunde, ich will euch etwas sagen, wir haben den 70. Geburtstag gefeiert von diesem Land und ihr solltet das Wunder erleben. Dann wissen wir, dass der Messias in Kürze kommt als König der Juden. Inri stand am Kreuz. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und er ist der König von diesem wunderbaren Volk, Freunde. Ich möchte jetzt auf dieses tausendjährige Reich eingehen. Und ich schlage den großen Propheten Jesaja auf. Und hier das 11. Kapitel. Jesaja, Kapitel 11. Und hier, meine Freunde, lesen wir über den Messias und über sein Königreich. Jesaja Kapitel 11, ich lese hier von Vers 1 an. Da steht Folgendes. Die ersten Verse sind sehr, sehr bekannt. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Geister, Freunde. Es ist ein Geist, der Heilige Geist, aber wir können ihn aufteilen, versplittern in all diese Sachen. Und jetzt lese ich weiter. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Frucht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parther bei den Böcken liegen. Ein kleiner Junge wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter. Und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basiliken. Man wird nirgend Schaden tun, noch Verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isai, die da steht zum Panier, Isai war der Vater von David, Freunde, den Völkern auch, den Völkern nach der, werden die Nationen fragen, nach, also die Völker werden nach die, fragen, und seine Ruhe wird Ehre sein. Meine Lieben, das ist so etwas Gewaltiges, wenn wir da sehen, dieser Sohn, dieses Kind, das wird zugleich dann der König werden. Und dann ist der ganze Fluch von der ganzen Schöpfung weg. Als ich in Südafrika war, Freunde, in diesem großen Park, diesem Krögerpark, so groß wie Belgien, halb so groß wie die Schweiz mit den ganzen Alpen. Das war so interessant, Freunde. Und wir haben sehr viele Tiere gesehen. Eine Herde von 41 Elefanten. Man ist da bei den Tieren. Die Tiere sind nicht bei uns, sondern wir sind bei den Tieren da. Und dann haben wir Löwen gesehen, auf der Straße uns entgegengekommen. Dann haben wir mal angehalten. Und Freunde, jetzt habe ich einen Löwen mit seiner ganzen Familie entdeckt da. Der Alte, der Tolle. Und dann seine Frau, die Löwin, die Jungen, die waren da unter einem Baum, am Schatten, träge. Wisst ihr, Freunde, die fressen ja manchmal so 3-4 Tage nichts. Und dann sind sie friedlich. Und dann fressen sie 35-40 Kilo Fleisch auf einmal. Dann jagen sie. Und dann sind sie wieder friedlich. Die Gnus, die haben da jetzt gefressen und so. Und da habe ich gedacht, das ist doch toll. Und dann habe ich mich ein bisschen da von der Gruppe abgesondert und bin da zu diesen Löwen da so hin und so weiter. Der blinzelte mir zu, ob ihr es gleich glaubt oder nicht. Der blinzelte mir zu. Und dann habe ich gesagt, hör mal, Junge, jetzt müsstest du nur noch Vegetarier werden. Ne? Dann hätten wir das tausendjährige Reich. Also ich glaube, vom Vegetarischen habe ich ihn nicht überzeugt. Aber es ist doch interessant. Der Fluch wird weggenommen sein, Freunde. Im nächsten Zeitalter, im nächsten Äon, im sogenannten Millennium, wenn Jesus auf dem Throne David sitzt und wenn die Nationen kommen, das wird eine ganz wunderbare Zeit. Meine lieben Freunde, in unserem Thema heißt es wann und wie. Ich will euch etwas sagen, Freunde. Wer den Nahen Osten gut kennt, und ich kenne nicht nur Israel, ich kenne die ganzen Länder ringsherum, war bestimmt 25, 30 Mal in Ägypten, ich kenne Syrien sehr gut, ein wunderschönes Land. Eine Katastrophe, Freunde, Aleppo, die zweitgrößte Stadt, die gibt es nicht mehr, die ist kaputt. Die Menschen vegetieren da, nicht mehr allzu viele, man kann dort nicht mehr leben. Damaskus wird angegriffen, jetzt macht sich der Assad stark meine Lieben, dann gibt es da die verschiedensten Menschen, die jetzt da miteinander reden. Da ist der Russe Putin und dann, meine lieben Freunde, der Türke, nicht wahr? Oh je. Und dann kommt bestimmt noch der Iraner da, der Geistliche. Und die haben ganz verschiedene Interessen da in diesem Syrien. Und das ist ein Stellvertreterkrieg da unten. Und die Menschen leiden, es ist ganz, ganz schrecklich. Und jetzt will ich euch etwas sagen, Freunde. Es geht um eine Stadt. Und diese Stadt heißt Jerusalem. Jerusalem. Und jetzt will ich euch noch etwas sagen, Freunde. Es ist der Wille Gottes. Und ich möchte jetzt einmal den herrlichen Propheten aufschlagen, Sacharja. Es ist der größte unter den kleinen Propheten. Freunde, es ist die Quintessenz der Propheten. Es ist ganz großartig. Ich werde in Kürze in einer Bibelfreizeit über diesen Propheten ein Seminar machen. Aber jetzt heute Abend will ich hier das 12. Kapitel aufschlagen. Sacharja Kapitel 12, und ich lese hier die Verse 1 und 2. Da steht Folgendes. Dies ist die Last des Wortes vom Herrn über Israel, spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Vers 2. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten, allen Völkern, die um sie herum sind. Das sind diese ganzen Moslemvölker. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zu der Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern, die um sie herum sind. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden, sollen sich daran verwunden, denn es werden sich alle Nationen auf Erden wider sie versammeln. Freunde, dieses Jerusalem. Gott will diese Stadt zum Laststein machen, um diese ganzen Völker um sie herum. Und ich sage euch, Freunde, ich habe ja viele Freunde unter den Arabern, auch in diesen Ländern. Wenn man von diesem Jerusalem spricht, dann werden die wie betrunken. Das ist unwahrscheinlich. Freunde, man kann kaum eine Zeitung aufschlagen, wenn nicht etwas von Jerusalem steht. Diese Stadt ist ein Laststein für die ganze Welt geworden. Und Gott sagt, wer da was ändern will, verschieben will, der soll sich verwunden, der soll sich zerschneiden. Es steigert sich, Freunde. Es geht um dieses Jerusalem, um diese heilige Stadt. Und wenn ich jetzt von diesem Jerusalem rede, dann denke ich auch an den Tempelberg, der Berg Zion. Freunde, auf halber Höhe, da sind die Moscheen, die El-Aqsa-Moschee und der Felsendom, alles Moslem-Gebäude. Und da stand der Tempel Salomos. Und dann der zweite Tempel, Freunde, groß gemacht von Herodes, der herodianische Tempel. Da ging Jesus ein und aus, und jetzt wollen die sagen, Freunde, da sei nie ein Tempel der Juden gestanden und so weiter, aber kein Mensch glaubt es ihnen. Meine Freunde, es ist unwahrscheinlich, das schaukelt sich hoch. Und jetzt möchte ich hier in diesem Propheten das 14. aufschlagen, 14. Kapitel. Und hier von Vers 8 und 9. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen morgen, Osten, und die andere Hälfte zum Meer gegen Abend, das ist das mittelländische Meer. Und es wird während des Sommers und des Winters, und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Meine lieben Freunde, Jesus, der König dieser Stadt, der König auf dem Throne Davids. Und jetzt, meine lieben Freunde, in diesem nächsten Äon, Zeitalter, werden die Nationen herzugesegnet. Und wisst ihr, wenn ich jetzt hier weiterlese, die Verse 16 und 17, dann sehen wir, wie diese Nationen kommen. Da steht, und alle übrig gebliebenen unter den Nationen, die wieder Jerusalem gezogen sind, werden jährlich heraufkommen, anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und zu halten das Laubhüttenfest. Und stellt euch mal vor, jetzt steht da, welches Geschlecht aber auf Erden nicht heraufkommen wird, gen Jerusalem anzubeten, den König, den Jahwe Zebaoth, den Herrn, der Umscharte oder der Heerscharen, über die wird's nicht regnen. Also er segnet sie herzu, sie kommen, meine lieben Freunde, und jetzt lernen sie. Das ist das tausendjährige Friedensreich. Und Jesus auf dem Throne Davids und Jerusalem der Mittelpunkt. Und zu jedem Laubhüttenfest kommen die Nationen herauf, die Delegationen. Und der Fluch ist weg. Und der Teufel ist im Abgrund, versiegelt. Der kann die Menschen nicht mehr jetzt verführen, bis das 1000 Jahre um sind. Und dann wird er eine kurze Zeit losgelassen. Das ist nicht mein Thema jetzt. Denn dann geht es nämlich weiter, wisst ihr? Nach diesem 1000-jährigen Reich, dann kommt der neue Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem. Nicht mehr das da, das ist die geliebte Stadt jetzt, sondern das neue aus dem Himmel herab. Und alle Heiligen sind in dieser gewaltigen Stadt. Meine lieben Freunde, die goldene Stadt, ich sage euch, das Schönste liegt vor uns. Und mein Wunsch und mein Gebet ist einfach, dass der Herr Jesus jetzt bald kommen möge. Das ist ganz wichtig. Ich schlage noch einmal den großen Propheten Jesaja auf. Und meine Lieben, hier Kapitel 2. Und ich lese die ersten 4 Verse. Jesaja Kapitel 2 von Vers 1 bis 4. Da steht Folgendes. Das ist, dass Jesaja, der Sohn des Amos, sah von Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit, zur Endzeit, nicht Weltuntergang, letzte Zeit dieses jetzigen Äons, dieses jetzigen Zeitalters, in dem wir jetzt leben. Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn Haus und feststehen. Hört, denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Nationen dazulaufen. Und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz, die Tora, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Stellt euch mal vor. Und er wird richten unter den Nationen und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Das ist im tausendjährigen Reich. Freunde, jetzt sind die Schwerter noch nicht zu Sicheln geworden. Ne? Aber Freunde, das kommt. Und ich freue mich auf diesen Tag. Er wird gerecht richten und die Nationen werden unterrichtet. Das ist etwas Großartiges. Meine Freunde, das tausendjährige Reich, das sogenannte Millennium, es steht vor der Tür. Ich wiederhole mich, die Welt wird immer unregierbarer. Der Geist des Antichristen ist schon da, auf den brauchen wir nicht zu warten. Der große Abfall vom wahren Glauben, der ist da. Nur noch eine Person ist, die sich nicht offenbaren kann, der Antichrist selbst. Denn da ist noch einer. Und Freunde, jetzt bin ich im Neuen Testament, dieser paulinische Text. Da ist noch einer, der ihm widersteht, und dieser eine ist der Heilige Geist. Und wir, die Gemeinde Gottes und jeder Gläubige, gehört zu diesem Heiligen Geist. Und Freunde, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung in dir oder bei dir machen. Und dieser Geist Gottes in der Gemeinde, meine lieben Freunde, der widersteht diesem Antichristen noch, denn wir erheben heilige Hände und wir beten und wir wissen, es ist böse Zeit und die wollen wir auskaufen und die Menschen retten und sagen, komm zu Jesus. Und dann plötzlich ist der Tag des Herrn, die erste Auferstehung, 1. Korinther 15, die Geister der vollendeten Gerechten, Hebräer 12, kommen, sie sind dort bei den Geistern der vollendeten Gerechten und dort ist der Vater und dort ist der Sohn und jetzt ist die erste Auferstehung und Freunde, jetzt kommt diese Geistseele, diese Ruach, dieser Geist, lass mich bei Geist bleiben, und kommt in diese Auferstehungsleiber hinein. Und dann ist die Erlösung abgeschlossen. Denn Gott erlöst den Menschen ganz als Geist, Seele und Leib. Wir glauben an eine Leibesauferstehung. Aber meine lieben Freunde, wenn ich sterbe hier, dann bin ich nicht tot, weg, sondern wer da glaubet und lebet, wer da glaubet, wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sagt Jesus der Martha im Angesicht des toten Bruders Lazarus. Ich wiederhole, wer da lebet und glaubet an mich, und das seid ihr und ich, der wird nimmermehr sterben. Und er stellt sich vor, ich bin die Auferstehung. Und jetzt kommt das Neue für diese Jüdin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Und jetzt fragt er sie, glaubst du das? Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du bist der Sohn Gottes. Aber Freunde, als Jüdin konnte sie es nicht fassen. Jetzt kommt Jesus zum Grab und jetzt sieht er diese Weiber, die da schreien und beten und weinen und die Klageweiber. Und dann sieht er die Schwester, die zu ihm gesagt hat, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann sagt er, du, ich habe dir doch gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann sagt er, weg mit diesem Stein. Und sie sagt, du, Er riecht schon. Er liegt schon 4 Tage. Und dann ruft er in die Gruft hinein, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus. Meine Lieben, wer an den Sohn glaubt, der hat, der besitzt das ewige Leben. Und ich möchte diesen einen Satz, den heute Morgen mein Bruder genannt hat, wiederholen. Johannes 5, Vers 24. Wer sein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sagt Jesus, der hat, der besitzt das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode hinübergewechselt zum Leben. Freunde, Jesus in uns, Der neugeborene Mensch, wir gehen heim. Und das ist die wunderbare Botschaft. Und meine lieben Freunde, ich erwarte meinen Herrn. Und jetzt will ich zum Schluss kommen. Meine Lieben, wisst ihr, der Herr Jesus, der war ja ein gläubiger Jude auch, nicht nur Gottes Sohn. Und jetzt haben seine ungläubigen Brüder dem Fleische nach gesagt, du, jetzt musst du dich doch beweisen und zeigen und du musst zum Laubhüttenfest rauf. Und dann sagt er, noch nicht. Jetzt gehe ich noch nicht. Und dann kam er heimlich. Er brauchte auch wieder stille Zeit mit seinem Vater. Heimlich kam er nach Jerusalem rauf, ans Laubhüttenfest. Und wisst ihr, Freunde, ich habe hier geschrieben, das ist jetzt für heute da. Aber am letzten Tag des Festes, das ist der siebte Tag, heiliger Tag, der erste und der siebte und zwischendurch das ganze Laubhüttenfest. Aber am letzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Habt ihr das gehört? Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das hat er am Laubhüttenfest gesagt, dort in Jerusalem. Ich hoffe, dass einige jetzt kommen und trinken. Freunde, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Und wir wollen den Herrn erwarten. Wir haben immer Advent. Wir sind immer in der Erwartung. Die Wiederkunft Jesu kommt bald. Maranatha. Das war der Gruß. Maranatha, wenn die Gläubigen sich begegneten, das hieß, der Herr kommt. Maranatha. Amen. Herr, wir preisen dich und wir rühmen dich und wir beten dich an. Und ich habe ein riesiges Thema gehabt heute Abend und müsste eigentlich eine ganze Woche darüber sprechen. Herr, wir freuen uns. Und ich habe versucht, Konzentrat zu bringen. Gib Gnade, dass meine Lieben dieses Konzentrat jetzt verdünnen und aufnehmen und forschen, in der Schrift forschen, ob es sich also verhält. Und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Amen.